Grüße euch, liebe Gemeinde. So einen schönen Übergang oder eine schöne Einleitung zum Wort Gottes, zur Predigt, habe ich noch nicht oft genießen dürfen. Vielen Dank an alle Geschwister, die sich hier so schön eingebracht haben, die unserem Herrn Jesus Christus die Ehre bringen durch jeden einzelnen Beitrag. Ich denke, es muss euch auch ähnlich gegangen sein wie mir, dass wenn man jetzt so die letzten 30, 40, 50 Minuten hier gesessen hat und das aufgenommen und genossen hat, ist einem auch aufgefallen, es geht immer wieder auf unseren Herrn Jesus Christus hin. Es deutet immer wieder auf die Ehre unseres Herrn Jesus Christus hin. Und ich möchte auch ganz gerne in der Predigt mit euch gemeinsam über Jesus nachdenken. Konkret auf ihn schauen und konkret eine ganz bedeutende Eigenschaft aus seinem Leben mal herausheben und anschauen mit euch gemeinsam und davon lernen. Es wäre gut, wenn wir vielleicht ganz kurz, weil wir jetzt lange gesessen haben, auch einmal noch kurz aufstehen. Ich werde noch ein kurzes Gebet sprechen vor der Predigt. Lieber Vater, hab herzlichen Dank, dass wir deinen Namen ehren dürfen, Herr, so gemeinsam als ganze Gemeinde, dass wir all diese guten Beiträge aufnehmen durften, Herr. Und wir möchten dich jetzt bitten, rede du selbst zu uns durch dein Wort. Zeig uns, Herr, sprich du direkt in unseren Alltag hinein und zeig uns, wie wir dir immer ähnlicher werden dürfen. Amen. Nehmt bitte Platz. Ich möchte ganz gerne mit euch gemeinsam heute auf eine sehr tiefgreifende, auf eine sehr fundamentale Eigenschaft von Jesus Christus blicken. Mit euch gemeinsam zwei Bibelstellen lesen und es wird heute um das Gebet gehen. Um das Gebet, so wie Jesus es gebetet hat. Vielleicht gar nicht so sehr inhaltlich, wir werden uns auch nicht das Vaterunser anschauen oder andere Gebete, das hohe priesterliche Gebet oder andere Gebete, die Jesus gebetet hat. Es wird uns vielmehr oder mir heute vielmehr darum gehen, dass wir uns einmal gemeinsam anschauen, zu welchen Zeiten oder in welchen Umständen Jesus das Gebet zu seinem Vater im Himmel gesucht hat. In Gottes Wort werden wir an vielen Stellen konkret darauf hingewiesen, wie gut, wie wichtig, wie nützlich, wie erbauend das Gebet ist. Ich möchte euch eingangs vielleicht nur so ein paar Beispiele nennen, nur so kurz anschneiden. Paulus weist mannigfaltig in seinen Briefen auf das Gebet hin. Beispielsweise sagt er im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, an einer Stelle, seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Petrus weist in seinem ersten Brief darauf hin, seid beharrlich im Gebet. Wiederum Paulus im Römerbrief, Paulus im Römerbrief sagt, seid beharrlich im Gebet. Und im Kolosserbrief sagt er, wacht im Gebet mit Danksagung. Das sind alles solche Dinge, alles immer wieder Aussprüche, die uns darauf aufmerksam machen. Es ist gut, es ist wichtig, wenn wir uns dem Gebet zuwenden. Und ich möchte, dass wir uns einmal auf das Gute, auf das beste Vorbild konzentrieren, was wir im Sachengebet haben können, mit Jesus direkt uns einmal hineinbegeben in diese Stellen. Das sind zwei Stellen aus den Evangelien, die ich mit uns gemeinsam anschauen möchte. Lass uns zuerst aufschlagen, eine Stelle aus Lukas, Evangelium Lukas, Kapitel 5. Da möchte ich mit euch gemeinsam gleich die Verse 12 bis 16 lesen. Und dann lasst uns einmal das Augenmerk auf das Gebet Jesu richten. In diesem Bericht ist es wichtig, dass wir uns den ganzen Kontext einmal anschauen, denn das wird uns ermöglichen, diese Bedingungen zu erkennen, unter denen Jesus hier gebetet hat. Lukas 5, ich lese die Verse 12 bis 16. Und es geschah, als er in einer der Städte war, siehe, da war ein Mann voller Aussatz, und als er Jesus sah, fiel er auf sein Angesicht und bat ihn und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will. Sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm. Und er gebot ihm, es niemandem zu sagen, geh aber hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihn zum Zeugnis. Und auf diese kommenden beiden Verse möchte ich so ein bisschen unser Augenmerk richten, Vers 15 und Vers 16. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Es ist hier eine Situation, so wie sie öfter zu lesen ist in Evangelien, wie sie Jesus öfter auch erlebt hat. Er war nicht alleine, er war mit seinen Jüngern umgeben und mit großen Volksmengen. Er war in diesen Zeiten, in denen er direkt aktiv gewirkt hat, kann man sagen, ein schwer beschäftigter Mensch, immer mit viel, viel Leuten um sich herum. Jesus war jemand, der zu der Zeit aufgrund seiner Wunder, aufgrund dessen, dass bekannt geworden war, dass er Menschen imstande war zu heilen, sie von ihren Krankheiten zu heilen, sie auch seelisch zu heilen, ihren Geist anzurühren, war er ein sehr gefragter Mann. Und so war es auch hier. Wir lesen hier von einer großen Volksmenge in Vers 15, die sich um ihn versammelte, um ihn zu hören, um auch seine Wunder zu sehen. Und so wird uns am Anfang aber dieses Kapitels ganz konkret auch berichtet von dem Mann, den er vom Aussatz, vom Lepra heilte. Jesus war mitten in seinem Tun. Er war, wenn wir es ein Stück weit vergleichen möchten, er war bei seiner täglichen Arbeit. Denn das war das, was Jesus aktiv, ganz intensiv die letzten 3 Jahre seines Lebens getan hat. Er ist rumgereist, hat Leuten gepredigt, hat Leuten das Wort Gottes gesagt und hat sie geheilt, hat vielen Menschen geholfen. Er war ein beschäftigter Mann. Und wir lesen hier konkret, dass er mitten in seinem Tun war. Vielleicht war er viel beschäftigter als noch viele von uns. Ja, wir sind ja heute auch so viel beschäftigt. Im Beruf, selbst in der Freizeit. Viele haben Terminkalender, die nur so platzen vor Terminen. Aber hier in dieser Situation können wir uns vielleicht nicht direkt mit Jesus vergleichen. Ich denke nicht, dass wir dieser Art von Tätigkeit einmal so nachgegangen sind wie Jesus. Und egal wie beschäftigt Jesus an dieser Stelle auch ist, lasst uns einmal ehrlich sein, und wenn wir uns auch nur versuchen wollten, uns mit ihm zu vergleichen, mit der Art und Weise, dass wir stark beschäftigt sind, wer von uns hätte sich die Zeit genommen? Wenn wirklich nicht nur 10, 20, wenn wirklich hunderte Menschen um dich herumstehen, du dabei bist, zu ihnen zu reden, ihnen das Wort Gottes zu sagen, ihnen zu helfen, aktiv, wer hätte sich die Zeit genommen, sich so zurückzuziehen, wie der Text es in Vers 16 hier beschreibt, sich ganz zurückzuziehen und zu beten? Er aber zog sich zurück, ich lese nochmal Vers 16 vor, er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden, in anderen Übersetzungen lesen wir in einer Wüste, und betete. Er machte einen Cut, er hat die Gemeinschaft mit den Leuten dort an der Stelle beendet und hat sich ganz aus dem Geschehen herausgenommen, hat sich auch räumlich entfernt, ging in eine Stelle, wo es öde war, wo es ruhig war, wo keine anderen Menschen waren, und hat sich Zeit genommen zu beten. Wir lesen hier in Vers 16, er aber zog sich zurück. Lass uns einmal konkreter auf diesen Vers 16 schauen. Das Wort aber stellt das, was vorangeht, ein Stück weit in Kontrast oder im Gegensatz zu dem, was folgt. Ja? Es wird was beschrieben und dann sagt uns der Bibeltext, er aber. In diesem Fall bedeutet das, dass wir vor diesem Vers 16 einen sehr beschäftigten Jesus im Wort beschrieben bekommen. Und dann heißt es, er aber zog sich zurück und betete in der Wildnis, in der Wüste. Er hat sich aus diesem Trubel herausgenommen und hat konkret die Nähe Gottes gesucht. Er zog sich in die einsame Gegend zurück und betete. Obwohl das an sich schon eine sehr wichtige Aussage ist, dass Jesus sich Zeit nimmt, um zur Ruhe zu kommen, um zu beten, zeigt dieser Text vielleicht noch nicht so die ganze Schönheit der Bedeutung. Wenn man sich ein Stück weit mit dieser entsprechenden Textstelle im griechischen Text beschäftigt, dann wird hier an dieser Stelle eine Formulierung deutlich. Im griechischen Text wird hier eine Zeitform verwendet, die nicht nur auf ein einmaliges Ereignis hindeutet, sondern auf ein immer wiederkehrendes Ereignis. Die Formulierung, die hier gebraucht wird, heißt immer wieder und beständig etwas tun. Das heißt, wenn wir auf diese Feinheit im griechischen Text achten und dann den deutschen Text mit diesem Hintergrundwissen einmal lesen, dann müsste die Formulierung nochmal, ich lese es nochmal, lauten, ich lese Vers 15 und 16 im Zusammenhang. Aber die Rede über ihn verbreitete sich umso mehr und große Volksmengen versammelten sich, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Er aber zog sich immer wieder zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Dieses, was hier beschrieben wird, ist nicht etwas, was Jesus nur ein-, zweimal erlebt hat. Das ist eine Gewohnheit, die Jesus hatte. Wenn Jesus zu Leuten sprach, dann hat er immer wieder Zeiten in seinem Leben gehabt, wo er, egal wie groß die Menschenmenge oder wie groß auch der Trubel um ihn herum war, hat er immer wieder Zeiten, wo er sich Zeit genommen hat, für sich zu sein, in Kommunikation, alleine zwischen ihm und dem Vater. Etwas, was hier beschrieben wird, das ist nichts, was einmalig vorkommt. Jesus hat das so gepflegt. Was bedeutet das konkret in der Anwendung auf dein Leben? Ich denke, es ist gut, wenn wir diese Verse mal praktisch auch werden lassen. Ja, das ist vielleicht ein ganz, kann man sagen, unspektakulärer Vers im ersten Hinsehen. Aber wie beschäftigt läufst du heute durch dein Leben? Die allermeisten von uns sind vielleicht, gehen einer beruflichen Tätigkeit nach. Einige von uns sind vielleicht schon im Ruhestand, andere sind dabei, dieser beruflichen Tätigkeit entgegenzustreben, indem sie eine Ausbildung machen oder noch Schule machen. Man bereitet sich so auf das Berufsleben vor, aber so das berufliche Leben ist ein zentraler Bestandteil unseres Alltags. Es ist auch gut, dass wir das tun. Der Mensch ist auch zum Arbeiten unter anderem gemacht. Und das bringt so viel mit sich. Wir sind so beschäftigt, wir sind so manchmal in unseren Aufgaben drin und vertieft, wollen es gut und richtig machen. Aber planen wir auch Zeiten der Ruhe, Zeiten des Rückzugs, Zeiten des Gebets? Wir planen ja für alle möglichen Aktivitäten Zeit ein. Wir planen auch unseren Urlaub, Zeiten, auch konkrete Zeiten der Entspannung, Zeiten des Rückzugs mit der Familie. Und das sind gute und wichtige Zeiten. Wir planen alles Mögliche ein. Und manchmal trotzdem fragen wir uns, Mensch, wieso kriege ich das, obwohl ich es eigentlich gut geplant habe, wieso kriege ich nicht alles untergebracht? Wieso entsteht manchmal Stress? Wieso kriege ich das nicht geregelt, alles das, was ich mir vorgenommen habe, auch abzuarbeiten oder zu erledigen? Für jemanden auch mir Zeit zu nehmen, für den ich mir unbedingt Zeit nehmen wollte und ich merke, es klappt nicht. Die Frage ist nicht, ob wir Zeit haben oder nicht. Der Tag hat für uns alle 24 Stunden, wir haben alle die gleiche Zeit. Die Frage ist gar nicht so sehr, ob wir Zeit haben für das Gebet, sondern die Frage ist vielleicht viel mehr, Geschwister, wie viel Priorität geben wir dem Gebet? Wie viel Zeit nehmen wir uns? Ist das Gebet eine unserer ersten Prioritäten, wie das konkret bei Jesus hier der Fall war? Oder tun wir das, beten wir vielleicht dann zu Gott, wenn wir unsere Liste bereits abgearbeitet haben? Wenn wir bereits Arbeit, Schule, unseren Garten, unsere Hobbys, die familiären Verpflichtungen, wenn wir das alles abgearbeitet und erledigt haben? Und ist dann die Zeit, jetzt kann ich nach dem stressigen Tag zur Ruhe kommen und jetzt schaue ich auf die Uhr, ja, es ist gerade noch Zeit, ich nehme die Zeit zum Gebet. Vielleicht hast du auch Gutes eingeplant. Versteh mich da nicht falsch. Jesus war hier an der Stelle, die der Text in Lukas 5 beschreibt, in einer sehr, sehr edlen Tätigkeit. Er hat Kranke geheilt, er hat Leuten ihr Leid gestillt, er hat gepredigt, er hat direkt von der Versöhnung mit Gott geredet. Er war in einer sehr guten Tätigkeit unterwegs, trotzdem hat er einen Schnitt gemacht, hat diese Rede unterbrochen, hat sich bewusst zurückgezogen und die Nähe allein mit seinem Vater gesucht. Für Jesus war das Gebet eine Gewohnheit. Eine Gewohnheit, der er eine ganz hohe Priorität gab. Er lebte aus diesem Gespräch mit seinem Vater. Und das zeigt auch die Bedeutung des Gebets. Gebet, und das möchte ich ganz gerne, dass wir das aus dieser Textstelle so mitnehmen, Geschwister, Gebet ist keine Sache der Zeit. Gebet ist keine Sache der Zeit. Gebet ist eine Sache der Priorität, die du selber verleihst. Jesus Christus hatte Zeit zu beten, weil er sich entschied zu beten, weil er sich entschieden hat, sich Zeit zu nehmen. Ich möchte ganz gerne, dass wir uns noch eine zweite Stelle anschauen aus dem Matthäusevangelium, Matthäus 14, da konkret den Vers 23. Möchte ich mit euch noch ganz gerne lesen. Auch hier ist es vielleicht gut, wenn wir, bevor wir den Vers zusammen lesen, auch den Kontext insgesamt sehen. Ich werde das kurz so in ein paar Worten zusammenfassen. Das war auch wieder ein Tag, vielleicht vergleichbar mit der ersten Stelle aus Lukas, ein Tag im Leben von Jesus, wo er beschäftigt war, ja, aber auch ein trauriger Tag. Der Tag fängt traurig an. Zu Beginn des 14. Kapitels in den ersten 11 Versen ist zu lesen, wie Jesus die Mitteilung gemacht wird, dass Johannes der Täufer enthauptet worden ist. Und wir lesen das in Vers 12. Ich lese es einmal kurz in Matthäus 14, Vers 12, da heißt es, und seine Jünger, das sind die Jünger des Johannes des Täufers gemeint, und seine Jünger kamen herbei, hoben den Leib auf und begruben ihn, und sie kamen und verkündeten es Jesus. Nach der Bestattung Johannes des Täufers wurde Jesus von dem Tod unterrichtet. Johannes der Täufer war ja im Prinzip ein Verwandter von Jesus. Die Mutter Jesu, Maria, war ja mit der Mutter Johannes des Täufers, der Elisabeth, verwandt. Wie würdest du dich fühlen, wenn du an einem arbeitsreichen Tag, ich denke, vielleicht könnt ihr das auch mit ein Stück weit nachvollziehen, wenn du an einem arbeitsreichen Tag, wo du in deinem Turn bist, wo du in deiner Arbeit steckst, ein Stück weit von einer Nachricht so herausgerissen wirst, vielleicht vom Tod eines lieben Menschen, vielleicht vom Tod eines Verwandten. Solche Nachrichten treffen uns ja eigentlich oft unvorbereitet. Sicherlich ist das ein Punkt, wo dich das innehalten lässt und wo du nicht einfach so deiner Tätigkeit weiter nachgehen kannst, als wäre nichts gewesen. Und ich denke, so war das sicherlich auch hier bei Jesus. Ich gehe davon aus, dass Jesus, als er die Nachricht vom Tod von Johannes dem Täufer hörte, dass er nicht einfach zur Tagesordnung überging. Und wir lesen das auch hier in Vers 13. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in ein Boot abseits an einen öden Ort zurück, ja? Als Jesus die Nachricht vom Tod hörte. Hier lesen wir noch nichts vom Gebet, aber er brauchte auch Zeit, um das zu verarbeiten. Und etwas später verließ er dann wieder diesen ruhigen Ort und sah eine große Menge auf ihn warten. Und als er die Menge sah, da lesen wir weiter in diesem ganzen Abschnitt, in der zweiten Hälfte des 14. Kapitels, dass er innerlich bewegt war. Und hier ist eines seiner größten Wunder geschehen, die Speisung der 5000. Also lass uns diesen gesamten Tag einmal so vor Augen halten. Er erfährt vom Tod Johannes des Täufers. Er braucht Zeit für sich, um das auch zu verarbeiten. Dann passiert dieses große Wunder. Er nimmt sich wiederum Zeit für die Menge an Leuten, speist 5000 plus Frauen und Kinder. Und als das soweit geschehen ist, dann lesen wir in Vers 22, und da möchte ich gerne mit euch einsteigen, in Vers 22, diese Speisung der 5000 ist gerade sozusagen passiert. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich alleine auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Lass uns einmal in Vers 22 dieses Wort nötigen betrachten. Wir lasen ja, er nötigte die Jünger, in das Boot zu steigen, ihm quasi vorauszufahren über den See. Er nötigte sie. Das entsprechende griechische Wort hier in dieser Stelle ist die Vergangenheitsform des Verbs anakazo. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ja, ich bin nicht mit Griechisch bewandert, aber anakazo, das kommt mehrmals im Neuen Testament vor und das bedeutet, jemandem veranlassen, etwas zu tun, was er eigentlich nicht möchte. Ich denke, nötigen ist uns auch ein Begriff. Jemanden nötigen, etwas zu tun, von dem er vielleicht nicht wirklich überzeugt ist. Und ich weiß nicht, ob die Jünger es gut fanden, dass sie Jesus an dieser Stelle verlassen sollten. Ich denke, auch sie haben vom Tod Johannes des Täufers mitbekommen, haben auch vielleicht die Verfassung ihres Herrn so gesehen, ja, haben dann dieses Wunder erlebt und waren so ganz unter diesem Eindruck. Jesus sagte zu ihnen, ganz egal, was jetzt gewesen ist, er diskutiert nicht mit ihnen, er nötigt sie, in das Boot zu steigen und sie fahren ihm voraus. Er schickt sie weg und schickt anschließend dann auch später die große Menge des Volkes weg. Und was plant er dann? Was macht er? Als er alle weggeschickt hat, als er sich der Gemeinschaft dieser ganzen Leute entledigt hat, lesen wir dann in Vers 23, dass er für sich allein auf einen Berg stieg, Wahrscheinlichkeit groß, dass da oben niemand anderes ist, und betete zu Gott, seinem Vater. Er war allein in der Stille. Sehen wir, wie wichtig für Jesus das Gebet war. Jesus unterbricht die Tätigkeit, mit der er beschäftigt ist, egal auch wie wichtig sie ist. Er unterbricht sie und nimmt sich Zeit allein mit seinem Vater. Lasst uns vielleicht auch in unserem beschäftigten Alltag immer wieder unterbrechen und innehalten für die wichtigste Kommunikation, Geschwister, die wir uns vorstellen können. Das Gespräch zwischen dir als Kind Gottes und deinem Vater. Das Gespräch auch hier zwischen Jesus als Sohn Gottes und dem Vater. Das war das, was Jesus an der Stelle gebraucht hat. Ich kann mir keinen anderen Umstand oder Grund erklären, warum es für Jesus jetzt an der Zeit war, die Jünger vorauszuschicken, das Volk nach Hause zu schicken und sich dann alleine auf einen öden Berg zu begeben, wo er definitiv die Ödnis, die Einsamkeit erleben würde, wo niemand sonst zu der Zeit war. Hat er das gemacht, weil er ganz gerne allein in der Natur war? Vielleicht. Aber auf jeden Fall, weil er die Verbindung und die Ruhe, das ruhige Gespräch zwischen ihm und dem Vater gesucht hat. Lass uns diese beiden Berichte hochschätzen. Ich habe das so lieb gewonnen, jetzt in der Vorbereitung ganz einfach diese Verse zu sehen, wie Jesus gebetet hat. Dass er einfach sich Zeit genommen hat, dass er Dinge unterbrochen hat. Das ist nichts Spektakuläres. Ja? Er hat einfach gesagt, so Leute, Feierabend, ich gehe dorthin. Ihr lieben Jünger, ihr fahrt mir voraus. Ihr lieben Leute, ihr geht jetzt nach Hause. Ich brauche Zeit für mich. Ich weiß auch gar nicht, ob er das den Leuten so kommuniziert hat, vermutlich gar nicht. Aber er hat das einfach gesehen, es ist an der Zeit. Und wie weniger kann ich das noch verstehen, wenn ich mir den Umstand verdeutliche, dass Jesus Christus ja auch selbst Gott ist. Er ist Gottes Sohn, aber auch Gott. Trotzdem braucht er dieses konkrete Gespräch zwischen dem Vater und ihm. Ich möchte ganz gerne uns das nach diesen Aussagen, nach diesen Ausführungen, dass wir uns vielleicht noch ein Zitat so ein Stück weit vor Augen ziehen von Spurgeon. Spurgeon selbst war ja ein Mann, so was von ihm zu lesen ist, ein Mann, der nicht großartig viel Bildung genossen hat, sondern der auch in seinen Predigten immer wieder so auf die Einfachheit auch des Wortes und des Glaubens die Betonung gelegt hat. Und er hat das auch in seinen Reden immer wieder gesagt. Liebe Leute, ihr braucht nicht konkret groß viele Voraussetzungen erfüllen. Gott ist ein Mann, der dich konkret anspricht. Gott ist ein Gott, der dich konkret anspricht, als einfacher Mann, der du bist, als einfache Frau, die du bist. Gott sieht dich an und er liebt dich, wie du bist. Und Spurgeon hat auch immer wieder betont die einfachen Worte. Und eine Begebenheit in seinem Leben, da hat er ein Zitat gesagt, das ist mir auch in diesem Zusammenhang ganz wichtig geworden, wo es darum ging, dass auch in den Kathedralen und Kirchen Priester und Geistliche zu der Zeit viele Reden, viele Worte gemacht haben. Und darauf angesprochen sagte er ganz einfach, ganz kurz zu den Leuten, die um ihn herum standen, die ihn darauf ansprachen, dass sie nicht so gut reden könnten, dass sie gar nicht wüssten, wie sie sich im Gebet Gott artikulieren sollten, sagte er ganz einfach zu den Leuten, kurze Gebete sind lang genug. Kurze Gebete sind lang genug. Vielleicht war Jesus auch in dieser besonderen Verbindung als Sohn und Vater, vielleicht war es Jesus möglich, in einer Weise zu beten, die wir nicht beten können. Das mag gut sein. Er hat vielleicht auch sich lange Zeit genommen, um zu beten. Wir lesen auch an anderer Stelle von einem langen Ringen Jesu im Gebet. Vielleicht sagst du, Mann, ich kann das gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie soll ich zu Gott reden? Wenn ich mir Zeit nehme für das Gebet, scheint meine Zunge manchmal wie gelähmt. Und ich spreche auch Geschwister von mir selbst. Wenn ich ganz alleine bin, fällt es auch mir selbst oft schwer zu formulieren, zu sagen, Gott, du weißt im Prinzip, was mich beschäftigt, aber ich würde es dir gerne sagen, ich bin überhaupt nicht imstande dazu. Und dann denke ich an dieses Wort, kurze Gebete sind lang genug. Vielleicht auch hier im Gottesdienst. Ich selber bin auch jemand, der ungern an öffentlichen Orten betet. Ja? Aber ich möchte auch ermutigen und ich möchte auch mir das als Aufgabe vielleicht auferlegen, mehr zu beten, mehr laute Gebete zu sprechen. Und seien es kurze Gebete. Kurze Gebete sind das, was Gott auch hört, Geschwister. Wir müssen nichts ausformulieren und in langen Tiraden hier vorbringen. Der Geist Gottes weiß, auch mit unserem Stammeln etwas einzufangen. Auch ein Ausspruch von Spurgeon. Egal wie schlecht du meinst, dass du dich ausdrückst, für Gott ist das gut. Für Gott ist das gut genug. Um des Gebetes willen war Jesus bereit, früh aufzustehen. Um des Gebetes willen war er bereit, die Leute wegzuschicken, die immer an ihm dran waren, die Jünger. Er war bereit, seine wichtige Tätigkeit zu unterbrechen, die Volksmenge nach Hause zu schicken und sich Zeit zu nehmen für Gott. Im Gegensatz zu der allgemeinen Annahme, bete, wenn du Zeit hast, möchte ich dir zurufen, nimm dir Zeit zum Gebet, auch an den unpassendsten Stellen in deinem Leben. Nimm dir Zeit. Ich möchte abschließen so mit so einer Zusammenfassung über das Gebetsleben Jesu. Da hat der Wilfried Plock mal so passend gesagt, wenn es um das Beten Jesu geht, da war das Leben von Christus gekennzeichnet von Stunden und Nächten im Gebet. Christus zog sich zurück in die Einsamkeit von Wüsten, haben wir auch eben gelesen in Lukas 5. Er zog sich zurück in die Einsamkeit von Berggipfeln. Er betete am Morgen, er betete am Abend. Er betete vor allen wichtigen Entscheidungen. Er betete vor besonderen Ereignissen. Er betete vor Wundern. Betend vollbrachte er diese Wunder. Er lehrte seine Jünger zu beten. Er lehrt uns heute zu beten. Er lebte betend, Geschwister, und Christus ist auch betend gestorben. Noch so am Kreuz, und wir haben ja das Geschehen so von Ostern, denke ich, noch ganz präsent, noch am Kreuz hat Jesus dem Mann, der da zu seiner Seite hing, gesagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Und Christus war immer in dieser betenden Verbindung zu seinem Vater, zu jeder Zeit. Ich möchte auch so vor dem Hintergrund dieser ganzen Vorträge und Beiträge, die wir heute gehört haben, das so ein bisschen rund machen, Geschwister, und zu sagen, das sind auch Formen des Gebets. Das sind Formen des Lobpreises an unseren Herrn Jesus Christus. Und ich möchte euch ermutigen, vielleicht ist das auch eine einfache Botschaft, aber einfache Botschaften gehen vielleicht tief rein und verlassen unseren Geist nicht so schnell, dass wir uns Prioritäten setzen, Geschwister. Das Gebet sei bitte nicht durch deine Zeit oder nicht vorhandene Zeit bestimmt, sondern durch die Priorität, die du dem Gebet verleihst. Das möchte ich uns ganz gerne mitgeben. Lass uns auch jetzt aufstehen und Gott im Gebet antworten auf dieses Wort. Lieber Vater, hab Dank für deinen Sohn, Jesus Christus, der uns so plastisch vorgelebt hat. Wie gut es ist, Herr, immer wieder die Nähe und die Gemeinschaft mit dir zu suchen. So auch in Stille, Herr, in Zweisamkeit, wo man wirklich dir das Herz öffnet. Danke dir, Herr, dass die Umstände um uns herum da keine Rolle spielen brauchen, sondern wir dürfen zu jeder Zeit uns einfach, und sei es nur ein Stoßgebet, Herr, zu dir wenden und dich um Hilfe anflehen, dich loben, dich preisen. Danke, Herr, dass es uns möglich ist, mit dir Kontakt aufzunehmen, dass du selbst zu uns reden möchtest, Herr, und wir über deinen Geist gestärkt werden. Danke dir für den Gottesdienst, danke dir für all die Beiträge, die jetzt schon angeklungen sind, Herr, um deinen Namen zu loben. Sei dein Name durch groß gemacht, Herr, und wir preisen dich dafür, dass du auch immer bis heute hin ein offenes Ohr für uns hast. Amen.